Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend.
Wir wollen die Beschlüsse, die wir im Dezember gefasst haben, bis zum 31. Januar verlängern. Und wir werden in einigen Bereichen die Beschlüsse auch noch einmal verschärfen müssen.
Wir sehen, wie die Zahlen nach unten gehen. Sie gehen regional unterschiedlich stark nach unten, aber sie bewegen sich in diese richtige Richtung. Nur man muss eben auch festhalten, dass es noch nicht reicht.
Aber was wir jetzt brauchen, ist einfach nach wie vor die Geduld, die Rücksicht und das Verständnis. Und das bitte ich nochmal ausdrücklich und bedanke mich sehr für unzählig viele Menschen, die das machen.
Eindrücke von der heutigen Pressekonferenz nach den Bund-Länder-Gesprächen. Angela Merkel, Michael Müller, Markus Söder waren das. Es bleibt dabei, in Deutschland müssen die Menschen mit einem Lockdown weiterhin leben. Verschärft wird er in besonders stark von Corona betroffenen Regionen, etwa mit Blick auf die Bewegungsfreiheit, aber auch die persönlichen Kontakte geraten mehr in den Blick. Der Lockdown gilt vorerst bis 31. Januar, möglicherweise aber auch noch länger. Das wurde heute nicht ausgeschlossen. Wir fassen gleich das Wichtigste zusammen. Dazu haben wir eine Reaktion aus der Opposition im Interview mit dem grünen Politiker Janosch Dahmen. Und wir schalten unter anderem zu unserer USA-Korrespondentin. Sie beobachtet die Stichwahl für den Senat im Bundesstaat Georgia. Von dieser Wahl hängt es maßgeblich ab, wie gut Joe Biden seine Politik demnächst als Präsident ausgestalten kann. Seit fast 4 Wochen befindet sich Deutschland im 2. umfassenden Corona-Lockdown und dass diese auch nach dem 10. Januar fortbestehen würde, das war vor der heutigen abermaligen Bund-Länder-Konferenz praktisch schon beschlossen und wir haben es gehört, der Lockdown bleibt bestehen, vorerst bis Ende Januar, wobei speziell im Bereich der Mobilität und der persönlichen Kontakte die Einschränkungen zum Teil noch schärfer werden. Und auch für Familien mit Kindern bleibt es herausfordernd. Stefan Detjen fasst zusammen.
Viele hatten es vorausgesagt. Kommt der Lockdown zu spät, fällt er danach umso härter und länger aus. Im Herbst hatten die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten noch gestritten, ob die damals vereinbarten Einschränkungen wirklich nötig seien. Jetzt erklärt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller nach gut 5-stündigen Beratungen:
Ja, das war eine schwere Ministerpräsidentenkonferenz.
Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil fasst zusammen:
Wenn man einmal die Stimmung beschreiben will, kann man sie, glaube ich, in einem Wort zusammenfassen. Oder in 2 Worten zusammenfassen, ausgesprochen besorgt.
Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seufzt:
Ich sag's auch persönlich, es nervt jeden Einzelnen, uns auch. Es macht keinen Spaß, immer wieder sozusagen in dem Dauer-Corona-Modus zu sein.
Die schlechten Botschaften waren den Regierungschefs schon vor dem Treffen bei einem gemeinsamen Gespräch mit Epidemiologen, Virologen und Medizinern präsentiert worden.
Die Antwort der Wissenschaftler war sehr klar. Wenn sie nicht härter einsteigen, werden wir das Ziel nicht erreichen.
Fasst Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier die Ausgangslage zusammen. Nach dem Treffen verkündet Angela Merkel:
Die Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, sind einschneidend. Sie sind nicht nur die Fortsetzung dessen, was wir vor Weihnachten getan haben, sondern sie sind angesichts der Lage härter.
In Landkreisen mit besonders hohen Infektionszahlen, mehr als 200 pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen, sollen sich die Bürger nicht mehr als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen dürfen. Ausnahme, es gibt einen triftigen Grund, also Fahrten zum Arbeitsplatz, Arzt- oder Apothekenbesuche. Private Treffen werden nur noch mit einer Person außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes erlaubt. Gerungen wurde über die Regelungen für Schulen und Kitas. Am Ende gibt es keine weitere Vereinheitlichung, sondern lediglich den Beschluss, die seit Dezember in den jeweiligen Ländern geltenden Maßnahmen bis Ende Januar zu verlängern. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, in dessen Land ebenso wie in Thüringen schon seit letztem Jahr verschärfte Bewegungseinschränkungen wegen besonders dramatischer Zahlen und Krankenhausbelastungen gelten, meint:
Sie sehen das auch in der Diskussion heute in der Ministerpräsidentenkonferenz. Es fällt natürlich schwer, und ich verstehe das auch, dass Länder, die eine sehr niedrige Inzidenz haben, jetzt wirklich auch die Schulen geschlossen halten sollten und auch diese Einschränkungen bei den Bewegungsradius mitmachen sollen.
Zeitgleich kündigt in Stuttgart der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann an:
Unser Ziel ist es allerdings, Kitas und Grundschulen ab dem 18.01. wieder zu öffnen. Wenn wir nächste Woche Klarheit über die Infektionszahlen haben, und es vertretbar ist.
Nicht ungetrübt ist im Kreis der Ministerpräsidenten die Freude über den Beginn der Impfungen. Der parteipolitische Streit der letzten Tage über verfügbare Mengen und die Einkaufsstrategie der Bundesregierung prägt auch die Runde der Regierungschefs. Von der SPD-Seite kommen auch in der Videokonferenz kritische Anmerkungen. Michael Müller, SPD, nimmt den Bund für die Verteilung des Impfstoffs in die Verantwortung. Markus Söder, CSU, lenkt den Blick auf die Hersteller.
Wenn wir wissen, wann können wir mit welchen Impfstoffmengen rechnen, wissen wir auch, wen wir wann zu den nächsten Impfterminen einladen können.
Wir sprechen jetzt nicht zum bestimmten Stichtag, gibt es genau schon so viele Dosen, denn die Wahrheit ist, das liegt natürlich in der Hand auch der Hersteller, die das entsprechend produzieren.
Zugleich verspricht der Bund den Ländern, verlässliche Lieferzeiten zu nennen, um ein sicheres Terminmanagement vor Ort zu ermöglichen. Nachdem auch führende SPD-Politiker Bundesgesundheitsminister Spahn in den letzten Tagen vorgeworfen hatten, dass Deutschland nicht mehr Impfstoff als andere EU-Länder erhalten habe, begrüßen Bund und Länder in ihrem Beschluss nun ausdrücklich die gemeinsame Impfstoffbestellung durch die EU. Nationale Alleingänge verhindern wirkungsvollen Gesundheitsschutz, heißt es in dem gemeinsamen Papier.
Ohne die Hilfe auch aus den Nationalstaaten hätte vielleicht die Kommission nicht so gut und ohne die Kommission hätten die Nationalstaaten alleine nicht so gut verhandeln können. Ich glaube, das ist ein Prozess gewesen, der unter dem Strich richtig war.
Erklärt Angela Merkel und auch der Sozialdemokrat Stefan Weil in Niedersachsen zeigt sich zuversichtlich.
Nach all dem, was uns doch sehr ausführlich präsentiert worden ist, kann man sagen, wir können schon davon ausgehen, dass die bestellte Impfmenge für Deutschland auskömmlich sein wird.
Morgen will Angela Merkel auch die zuständigen Fachminister von Union und SPD an einen Tisch bringen, um den koalitionsinternen Streit über die Impfstrategie der Bundesregierung beizulegen.
Aus Berlin der Bericht von Stefan Detjen. Der Lockdown wird in Deutschland wie erwartet verlängert und an einigen Stellen verschärft. Ob es ab Februar dann aber wesentlich anders wird, diese Hoffnungen wurden heute ausdrücklich nicht geschürt. Die größte Hoffnung liegt umso stärker auf dem Impfstoff und um den gibt es ja jetzt auch in der Koalition offenen Streit. Fragen zu all dem konnten wir vor der Sendung an Janosch Dahmen richten. Er vertritt die Grünen im Bundestag und ist ausgebildeter Unfallmediziner. Die erste Frage an ihn lautete, war die Corona-Lockdown-Verlängerung unumgänglich?
Die Beschlüsse sind notwendig, aber leider nicht ausreichend und bereiten mir vor dem Hintergrund der aktuellen Lage und des Ausblicks in dieser Pandemie große Sorgen.
Was reicht Ihnen nicht aus?
Drei verheerende Lücken meines Erachtens, die im politischen Handeln heute notwendig gewesen wären. Zum einen ist kein Beschluss gefasst worden, der Schnelltests als zentralen Baustein, als Säule dieser Pandemiebekämpfung, insbesondere auch zum Selbsttesten mit einschließt. Zweitens ist das Thema Langsamkeit bei der Umsetzung der Impfstrategie nicht adäquat adressiert worden, sodass wir da schneller vorankommen. Und auch die Konzeptlosigkeit bei der Kontaktnachverfolgung, dass wir nur bei Inzidenzen von 50 oder weniger in der Lage sind, wirklich Kontaktnachverfolgung zu betreiben, bereitet mir weiter große Kopfzerbrechen, weil so kommen wir aus der Pandemie nicht raus. Und statt einer Perspektive mit Planen ist leider jetzt nur eine geplante anhaltende Perspektivlosigkeit geblieben, was, glaube ich, viele Menschen frustriert und neben der sowieso schweren Situation auch mit der Frage, wie es eigentlich dann weitergehen soll, vor große Sorgen stellt.
Aber gleichzeitig ist ja immer noch eine dynamische Situation vorhanden und belastbare Zahlen nach den Weihnachtsfeiertagen, nach dem Jahreswechsel gibt es ja offenbar immer noch nicht. Ist es also vielleicht zu viel verlangt an der Stelle, jetzt schon eine langfristige Perspektive zu bieten?
Naja, ich glaube, die Zahlen, die einen zu konsequentem Handeln zwingen, die sind ja weiterhin da. Wir haben eine Auslastung in nie dagewesener Art und Weise in unserem Gesundheitswesen, also nicht nur auf den Intensivstationen, sondern auch auf den Normalstationen. Und wir haben auch im Dezember eine Sterbewelle durch die Pandemie gesehen, wie wir sie hier in Deutschland nicht für möglich gehalten haben. Faktisch, diese Zahlen haben angehalten und waren sicherlich jetzt auch Grundlage dafür, dass man diesen Lockdown so verlängert hat. Grund zur Entspannung gibt es sicherlich nicht. Und dass darüber hinausgehende Zahlen zu den Inzidenzen im Moment nicht zu verwerten, das ist richtig. Aber ich glaube, richtigerweise hätte man auch jetzt über den Januar hinaus nicht nur Dinge in die langfristige Planung mit einschließen müssen und in ein Risikostufenschema gießen müssen, was sowohl in der Eskalation und als auch in der Deeskalation den Menschen eine Perspektive gibt. Ich glaube, vor allem frustrierend ist, dass die Weihnachtsferien, also die letzten 2,5 Wochen, nicht dazu genutzt wurden, diese absehbar für Januar anhaltend schwierige Situation vorzubereiten. Also wenn es ums Thema Schule, Patientenumverteilung und auch so unangenehme und dramatische Themen wie den Umgang zur Situation in unseren Krematorien in diesem Land an einigen Stellen geht.
Aber trotzdem wurden ja jetzt Maßnahmen verschärft. Es soll weniger Kontakte geben. Die Bewegungseinschränkung wird in bestimmten Regionen drastisch eingeschränkt. Warum sollte das jetzt nicht zu einer Entspannung, zu einer weiteren Entspannung führen?
Ich habe große Hoffnung, dass die Reduktion von Mobilität als einem der wichtigsten Pandemietreiber jetzt durch die getroffenen Maßnahmen zu einer Besserung der Situation führt. Sie muss allerdings auch durchgehalten werden. Und da ist natürlich jetzt konkret die Herausforderung an die Länder, diese jetzt in der MPK ganz allgemein und grob gefassten Beschlüsse dann auch wirklich in lokal und regional operationalisierbare Regelungen zu gießen. Konkret sind natürlich 15 Kilometer in Berlin etwas anderes. Da kann ich eigentlich weite Teile der Stadt erreichen und entsprechend auch großzügige Kontakte haben als in einem Flächenland. Also es wird schon darum gehen zu sagen, dass man wirklich also eine Reduktion von Kontakten durch derartige Radien gezogen auch dort erreicht, wo die Infektionszahlen und die Belastungsgesundheitswesen entsprechend hoch sind.
Wie soll das kontrolliert werden?
Ja, ich glaube, das ist gerade für die Polizei und Ordnungsbehörden eine große Herausforderung. Wenn wir uns anschauen, war ja nicht nur die Appelle, sondern auch die Regelungen, die es auch über die Weihnachtsfeiertage gab, durchaus recht dezidiert. Und wenn ich mich jetzt an die letzten zwei Wochen erinnere, dann sind es nicht nur die Bilder an irgendwelchen Flughäfen gewesen, die mir Sorgen machen, sondern wenn man sich im erweiterten persönlichen Umfeld umschaut, wer wie oft sich eigentlich dann doch jenseits der eigenen Großeltern mit anderen Freunden, Bekannten in wechselnder Zusammensetzung immer wieder getroffen hat, dann glaube ich, ist an verschiedenen Stellen der Ernst der Lage noch nicht bei allen Menschen angekommen. Das wird man auch nicht nur mit Polizei durchsetzen können, sondern da wird einfach am Ende des Tages die Vernunft von jedem Einzelnen auch gefragt sein.
Warum haben Sie das Gefühl, warum glauben Sie, ist das immer noch nicht nach einem Jahr?
Ich glaube, dass es sicherlich einerseits eine gewisse Pandemiemüdigkeit gibt und was mich am meisten besorgt, auch eine Gewöhnung an gewisse Zahlen von Verstorbenen und auch neuen Katastrophennachrichten, die der ein oder andere das alles nicht wahrhaben will oder vielleicht auch genug von dem Ganzen hat. Das nützt aber am Ende schlichtweg nicht, weil nicht nur abstrakt irgendjemand oder irgendwelche Zahlen gefährdet sind, sondern ganz konkret Menschenleben, Familien und eigentlich auch jeder Einzelne. Und an der Stelle muss ich natürlich als Arzt gerade sagen, dass wenn man nur einmal sich einen Hauch darauf einlässt, was das für die Menschen, die im Gesundheitswesen jetzt an vorderster Front im Moment versuchen, jedem einzelnen Menschen dort gerecht zu werden, bedeutet, dann kann einen das eigentlich nicht kalt lassen und man muss es wirklich ernst nehmen. Also der Appell ist wirklich an jede und jeden, die Lage jetzt nicht mehr zu ignorieren. Gerade durch die Mutation in England sind wir in einem absoluten Wettlauf mit der Zeit, was die Impfstrategie angeht. Und hier muss meines Erachtens also neben Regeln und auch der Durchsetzung solcher Regeln auch die Vernunft jedes Einzelnen als wichtiger Baustein greifen.
Kann man der Bundesregierung vorwerfen, dass es, wie Sie sagen, an Vernunft an einigen Stellen fehlt?
Also ich habe den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin ja nicht erst seit die Lage so dramatisch ist, immer wieder sehr, sehr eindrückliche und auch persönliche Appelle an die Menschen gerichtet hat. Insofern ist gerade was die Ernsthaftigkeit der Lage angeht, ich glaube, seit dem Sommer eigentlich den Beteiligten klar, dass die Situation sehr schwierig wird. In den Ländern ist nicht nur wegen Zerrissenheit, sondern auch oft großer regionaler Unterschiede lange Zeit ist einfach zum großen Nachteil unseres gesamten Landes nicht möglich gewesen, hier Einheitlichkeit in den Beschlüssen zu fassen. Und das hat sich bekanntermaßen jetzt zum Nachteil ausgewirkt. Ich hoffe sehr, dass man jetzt ein erkennbares Maß an Gemeinsamkeit nutzt, hier die Schwachstellen, die ja weiter in der Strategie bestehen, ich sprach Schnelltests an, im Eigengebrauch, Kontaktnachverfolgung, auch endlich zu lösen. Weil ohne das kommen wir nicht in die Situation, den Zeitraum, den es braucht, bis die Impfung adäquat wirkt, zu überbrücken.
Schauen wir auf den Aspekt Impfen, den Sie auch angesprochen haben. Am Mittwoch soll es einen Impfgipfel geben zur Frage unter anderem, wie die Menge des Impfstoffs in möglichst kurzer Zeit erhöht werden kann. Was erwarten Sie davon?
Also wenn man als jemand, der aus der Fachwelt sich mit dem Thema Impfstoffproduktion vielfältig beschäftigt hat, auf diese Situation schaut, dann habe ich wenig Verständnis dafür, dass wir teilweise in ja doch sehr schrägen national und teilweise auch regional bezogenen Debatten jetzt auf die EU oder teilweise die Bundesregierung schimpfen und sagen, im Sommer hätte irgendetwas völlig anders gemacht werden müssen. Ich bin ehrlicherweise viel mehr besorgt, dass es uns nach wie vor nicht gelingt, die Menge an Impfstoff, die wir in Deutschland haben, auch unmittelbar und adäquat zu verimpfen. Wir haben 25% der Impfmenge, die wir bereits hier in Deutschland haben, erst verimpft.
Wer ist dafür verantwortlich?
Dafür sind die Länder zuständig. Die Impfstoffbeschaffung macht der Bund, die Umsetzung der Verimpfung die Länder. Und das ist völlig inakzeptabel. Hier müssen wir viel schneller werden. Also ganz konkret, meine Forderung wäre, eine Impfdose muss ja ab dem Moment des Erreichens in dem Zielbundesland nach 72 Stunden verimpft sein. Das klingt extrem ambitioniert. Das ist aber der einzige Weg. In New York stehen inzwischen Strafen von über 100.000 Euro auf das Nichtverimpfen von Impfdosen innerhalb von 5 Tagen. So weit wird man hier in Deutschland sicherlich nicht gehen. Aber ich glaube, den Leuten ist einfach noch nicht klar. Impfstoff, der rumliegt im Kühlschrank, ist genauso schlecht wie ein Impfstoff, der nie bestellt wurde. Und da liegt das eigentliche Problem und da müssen wir anfangen.
Sagt der Grünen-Politiker Janosch Dahmen. Wir haben kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen. Es sind noch etwa 2 Wochen, bis Joe Biden als 46. Präsident der USA vereidigt wird. Doch sein Wahlsieg allein hat noch nicht definiert, wie effektiv Biden wird regieren können. Das wird sich erst nach dem heutigen Tag zeigen. Im Südstaat Georgia werden in einer Stichwahl 2 Senatorenposten bestimmt. Sollten die Demokraten beide für sich entscheiden, sieht es mit den Mehrheitsverhältnissen für sie im Kongress gut aus. Wenn die Republikaner gewinnen, würde das Bidens Leben ungleich schwerer machen. Doris Simon beobachtet das Ganze für uns von Washington aus. Frau Simon, welche Eindrücke gibt es bisher vom Wahltag?
Ja, alles schaut nach Georgia, auch hier in Washington und im ganzen Land eigentlich, wie Sie gesagt haben. Da hängt so viel von ab, von dieser Senatsstichwahl, wo normalerweise in Georgia etwas über 2 Millionen Menschen wählen gehen, haben schon bevor die Wahllokale heute Morgen geöffnet haben, 3 Millionen abgestimmt. Das zeigt, wie viel Aufmerksamkeit auch die Bewohner von Georgia dem ganzen Thema widmen. Die große Frage heute ist, werden es die Republikaner schaffen, ihre Wähler an die Urne zu bekommen, zu mobilisieren. Davon hängt ab, wie das Rennen am Ende ausgehen wird. Denn die Demokraten haben, das zeigt sich in den Umfragen, sehr viel Zuspruch unter diesen 3 Millionen Vorabwählern, die vorher schon mal abgestimmt haben. Sie haben es weiter geschafft, noch mehr Schwarze als bisher zu mobilisieren, die traditionell demokratisch wählen. Und man wird sehen, wer mehr Erfolg gehabt hat. Über 500 Millionen Dollar sind geflossen in dieses Rennen auf beiden Seiten. Unmengen von Geld für eine eigentlich ja regional interessante Wahl. Und wie gesagt, der Ausgang ist völlig offen.
Wer stellt sich dort jeweils für die Parteien zur Wahl?
Sehr unterschiedliche Menschen. Bei den Demokraten ist es einmal der 33-jährige John Ossoff, ein Dokumentarfilmer. Er tritt an gegen David Perdue, 71, der Senator schon länger ist. Sehr unterschiedliche Kandidaten. Die Sprachregelung, sage ich mal, bei den Republikanern ist, wenn die demokratischen Kandidaten sich durchsetzen, dann kommt der Sozialismus. Die werden als Extremisten bezeichnet. Die demokratischen Kandidaten wiederum zeichnen von ihren Gegenkandidaten, das ist neben David Perdue Kelly Loeffler, eine 50-jährige, wahrscheinlich Milliardärin, nicht nur Millionärin, das Bild von reichen, teilweise auch gierigen Senatoren, die sich nicht um die einfachen Leute kümmern. Joe Biden hat dieses Bild ein bisschen mitbefeuert, weil er jetzt zuletzt auch gesagt hat, wenn ihr die beiden demokratischen Kandidaten wählt, dann wird es demnächst $2.000 Einmalzahlung geben, ein großes Thema zurzeit in den USA. Und es gibt auf demokratischer Seite noch den Kandidaten Reverend Raphael Warnock, einen schwarzen Prediger, der anfangs auch so aussah, als ob er nicht besonders gute Chancen habe, ebenso wie der 33-jährige Ossoff. Denn eigentlich ist Georgia ein wirklich republikanischer Staat. Er hat zwar mit 12.000 Stimmen Vorsprung, hat Joe Biden Georgia gewonnen, aber es ist sehr offen, ob sich dieser Gewinn, auch wenn Trump nicht zur Wahl steht, fortsetzen lässt für die Demokraten.
Sie haben gesagt, Ausgang offen. Wann kennen wir das Ergebnis?
Ja, hier wird davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich nicht vor Freitag der Fall sein wird. Man beginnt mit der Zählung erst nach Schließung der Wahllokale heute Abend um 7 Uhr. Und weil ja alle auf Georgia schauen, weil es diese nicht nachgewiesenen, durch nichts belegtes Vorwürfe vom Wahlbetrug dauernd gibt, Präsident Trump hat sie heute wieder angebracht über Twitter, wird natürlich ganz besonders genau darauf geachtet, dass hier nichts schiefläuft. Und dann dauert es im Zweifel etwas länger.
Morgen schauen dann viele auch nach Washington. Dann soll im Kongress das Ergebnis der Präsidentschaftswahl dann offiziell zertifiziert werden. Das ist eigentlich bisher ein formaler Akt gewesen. Diesmal ist das aber ein bisschen anders und da kommt auch wieder der Präsident ins Spiel. Er hofft ja offensichtlich, dass ihm sein Vize Mike Pence noch behilflich sein kann. Was sind da die Einzelheiten?
Ja, es ist eigentlich undenkbar. Es geht, wie Sie sagen, um eine Formalität. Normalerweise ist diese ganze Sache in einer Stunde im Kongress durch. Nun werden aber morgen mehr als die Hälfte aller republikanischen Abgeordneten und mindestens 14 Senatoren Einspruch erheben. Einspruch wird auch sonst mal erhoben, aber morgen ist das so massiv, dass anschließend die beiden Kammern, so verlangt es die Verfassung, darüber debattieren werden, 2 Stunden und dann nochmal über den Einspruch abgestimmt wird. Einspruch wegen angeblich nicht bewiesenen Wahlbetrugs. Und das Ergebnis wird dasselbe sein. Joe Biden wird Präsident werden, aber es wird ein großes Spektakel geben und vor allem, wie Sie sagen, Vizepräsident Pence steht unter Druck. Präsident Trump hat heute, das ist völlig falsch behauptet, Mike Pence könnte den demokratischen Wählerwillen nochmal irgendwie umdrehen, das Wahlergebnis umdrehen. Mike Pence kann das nicht. Er hat eine rein zeremonielle Aufgabe als Vorsitzender des Senates. Er muss die Briefumschläge aus den Bundesstaaten öffnen und er muss am Ende, ob es ihm gefällt oder nicht, Joe Biden als Wahlsieger verkünden.
Informationen live aus Washington von unserer Korrespondentin Doris Simon. Besten Dank. Wir machen weiter mit unseren Kurzberichten und beginnen diese mit einem Blick auf die Corona-Pandemie im Ausland. Dort gilt Israel ja als leuchtendes Beispiel dafür, wie die Impfungen ablaufen sollten. Das ändert vorerst aber nichts an einer weiter angespannten Infektionslage in Israel. Benjamin Hammer.
Das mutierte Coronavirus ist außer Kontrolle, auch in Israel. So soll es Premierminister Benjamin Netanyahu laut Medienberichten auf einer Kabinettssitzung gesagt haben. Die Krankenhäuser stünden vor der schwierigsten Zeit seit Beginn der Pandemie. Schon bisher galt in Israel ein sogenannter Lockdown. Davon war in großen Teilen des Landes aber nicht viel zu sehen. Schulen und Kindergärten hatten geöffnet, viele Menschen fuhren ganz normal zur Arbeit. Ab Donnerstag oder Freitag soll sich das ändern. Die Kitas und Schulen bleiben für mindestens 10 Tage geschlossen. In Israel werden aktuell über 6.000 neue Corona-Infektionen pro Tag nachgewiesen, Tendenz steigend. Gerechnet auf die Bevölkerung ist das ein deutlich höherer Wert als in Deutschland. Israel impft seine Bevölkerung so schnell gegen das Coronavirus wie kein anderes Land der Welt. Über 15% der Bevölkerung haben bereits die erste Impfdosis erhalten. Aber auch diese schnelle Impfkampagne kann die Ausbreitung des Virus nicht verhindern. Immer wieder gibt es hier Berichte von Menschen, die die erste Impfdosis verabreicht bekommen haben und sich wenige Tage nach der Impfung mit dem Virus infizieren und krank werden. Die Geschwindigkeit der Impfkampagne hat sich in Israel zuletzt verlangsamt, weil der zunächst große Vorrat an Impfdosen langsam zur Neige geht und Nachschub ausbleibt.
Angespannt ist die Corona-Lage auch in der Metropolregion Los Angeles und das ist noch eine deutliche Untertreibung. Markus Schuler.
Krankenwagencrews haben die Anweisung erhalten, Menschen mit Herzinfarkt, die nur geringe Überlebenschancen haben, zu Hause sterben zu lassen. Damit soll eine weitere Überlastung der Krankenhäuser vermieden werden. Die Leiterin des Gesundheitsamtes von L.A., Barbara Farrer, sagte, alle 15 Minuten sterbe eine Person an der Viruserkrankung. Jeder 5. Covid-19-Test im Großraum Los Angeles kommt mittlerweile mit positivem Ergebnis zurück. Die Krankenhäuser haben kaum noch freie Intensivbetten. Vielen Hospitälern gehen die Sauerstoffflaschen aus. Patienten werden jetzt in benachbarte Kirchen und Sporthallen ausquartiert. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, den Notruf nur noch in wirklich lebensbedrohlichen Situationen zu benutzen. Innerhalb eines Monats hat sich die Zahl der Corona-Infektionen in der Metropolregion von 400.000 auf 800.000 verdoppelt. Der Bundesstaat Kalifornien ist von der Coronavirus-Infektion innerhalb der USA am stärksten betroffen.
in die Diskussion um die Frage, in welchem zeitlichen Abstand Corona-Impfungen verabreicht werden können, hat sich jetzt die WHO eingeschaltet. Dietrich Karl-Meurer.
Ideal sei es, die beiden Impfdosen in einem Abstand von 21 bis 28 Tagen zu verabreichen. Das sagte auf einer im Internet übertragenen Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation Alejandro Gravioto, der Vorsitzende des Gremiums, das die WHO in Impffragen berät. Und weiter, ob das für Länder in Frage komme, hänge auch davon ab, wann sie wie viel Nachschub des Impfstoffs erhielten. Das Vakzin des Mainzer Herstellers BioNTech und seines US-Partnerunternehmens Pfizer muss zweimal gespritzt werden, um eine Wirksamkeit von über 90% zu erreichen. Daher wird in vielen Ländern die Hälfte des Impfstoffs für die Auffrischungen zurückgehalten. Angesichts hoher Infektionszahlen und Lieferengpässen wird über den Vorschlag diskutiert, die zweite Spritze zunächst zu verschieben, um mehr Menschen impfen zu können. Behörden in Großbritannien hatten empfohlen, die beiden Impfdosen in einem Abstand von bis zu 12 Wochen zu verabreichen.
Wer in China der Korruption überführt wird, der muss oft mit harten Strafen rechnen. Ein ehemaliger Bankier soll wegen dieses Vergehens jetzt hingerichtet werden. Ruth Kirchner.
Das Gericht in der ostchinesischen Hafenstadt Tianjin begründete das Todesurteil damit, dass Topmanager Lai Xiaomin sich, so wörtlich, gesetzlos und gierig verhalten habe. Dafür müsse er hart bestraft werden. Lai stand jahrelang an der Spitze des staatlichen Vermögensverwalters Huarong und war zuvor in verschiedenen Spitzenpositionen bei der chinesischen Zentralbank beschäftigt. Huarong ist der viertgrößte Vermögensverwalter in China und dem Finanzministerium zugeordnet. Das Ausmaß des Korruptionsskandals ist selbst für chinesische Verhältnisse ungewöhnlich. Lai hatte sich im Laufe des Prozesses schuldig bekannt, über einen Zeitraum von 10 Jahren Bestechungsgelder in Höhe von umgerechnet rund 225 Millionen Euro angenommen zu haben. Ein Teil des Geldes soll er in bar in einer Pekinger Wohnung gelagert haben, die er als seinen Supermarkt bezeichnete. Er soll außerdem eine große Zahl von Luxuslimousinen sowie Gold, Kunstwerke und Immobilien besessen haben.
Heute war der zweite Tag an den Finanzmärkten, der zweite Handelstag an den Finanzmärkten im neuen Jahr. Was er an der Frankfurter Börse hervorgebracht hat, fasst Viktor Goitka zusammen.
Als um Punkt 6:45 am Abend die neuen Corona-Maßnahmen offiziell werden, da reagiert der deutsche Leitindex allenfalls mit einem Schulterzucken. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer beendet den Tag im späten Handel bei 13.677 Punkten, rund 0,4% im Minus. Von Lockdown-Panik an der Börse also keine Spur. Denn anders als im vergangenen Frühjahr kommen die neuen Einschränkungen alles andere als unerwartet. Viele Anleger hatten sich längst darauf eingestellt. Und auch Wirtschaftsexperten sagen, weil zumindest Fabriken ja offen bleiben dürfen, droht kein völliger Absturz der deutschen Wirtschaft. Aber etwas aufs Wachstum drücken dürften die Maßnahmen durchaus. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kassiert seine Wachstumsprognose. Jetzt rechnet es nur noch mit einem Wachstum von 3,5% für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr. Den Bewegungsradius nehmen viele übrigens gelassen an der Börse, dass Menschen in Hotspot-Kreisen also nur noch 15 Kilometer vom Wohnort weg dürfen. Solange man trotzdem noch zur Arbeit darf, sei das kein Problem, so sehen es die Experten. Zum Faktor für die Wirtschaft wird aber durchaus, dass die Schulen weiter geschlossen bleiben und viele Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten müssen und dann parallel nicht so gut arbeiten können. Zulegen können heute vor allem Aktien, die von den Folgen der Corona-Beschränkungen profitieren. HelloFresh zum Beispiel versendet Kochboxen mit Rezept und Zutaten. Das dürfte im Homeoffice stärker nachgefragt sein. Titel des Unternehmens im späten Handel deswegen mit einem Plus von 6,5%.
Viktor Goitka war das mit einem Börsenbericht aus dem Frankfurter Studio. Wir bleiben beim Thema Wirtschaft. Die Pandemie ist ja bekanntlich auch für zahlreiche Unternehmen und ganze Branchen zum Teil sogar existenzgefährdend. Die Reisebranche ist da ganz vorne mit dabei. Circa 30 Milliarden Euro hat sie allein in Deutschland im vergangenen Jahr an Verlusten erlitten. Und auch der TUI-Konzern gehört dazu, dessen mögliche Insolvenz ist jetzt aber abgewendet. Die Aktionäre haben heute den Weg für Staatshilfen freigemacht. Unumstritten ist dieser Schritt aber, ähnlich wie zuvor schon bei der Lufthansa, nicht. Dietrich Mohr berichtet.
Die Aktionäre haben gesprochen und damit dem Staat die Möglichkeit eröffnet, in großem Stil bei TUI einzusteigen. Nach der Lufthansa ist der Reisekonzern damit das zweite Unternehmen der Branche, an dem sich die Bundesrepublik nun beteiligen darf, mit bis zu 25% plus eine Aktie. Auch der Kapitalerhöhung durch Ausgabe weiterer Aktien und weiteren Krediten stimmten die Aktionäre zu. Dabei war TUI doch auf so einem guten Weg, noch am Anfang des vergangenen Jahres, betonte Vorstandschef Fritz Jussen zum Auftakt der heutigen Hauptversammlung.
Auch in unser Geschäftsjahr 2020 sind wir mit einem neuen Buchungsrekord gestartet. Der Januar war der stärkste Buchungsmonat der Firmengeschichte. Und dann kam die Pandemie, eine Pandemie, die den weltweiten Tourismus und die TUI bei voller Fahrt auf Null abgebremst hat.
Diese Vollbremsung hat bei TUI zu dramatischen Umsatzeinbrüchen geführt. Am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres stand ein Verlust von mehr als 3 Milliarden Euro. Insgesamt 3 Hilfspakete, überwiegend mit privaten und staatlichen Krediten, wurden bereits geschnürt. Gesamtvolumen rund 4,8 Milliarden Euro. Im Laufe des vergangenen Sommers sah die Lage dann eigentlich ganz gut aus. Trotzdem musste da schon die zweite Finanzspritze in Anspruch genommen werden.
Zum Zeitpunkt der Beantragung des zweiten Pakets wurde ein intaktes Wintergeschäft auf den Kanaren erwartet. Die Buchungslage war dort gut. Das Kreuzfahrtgeschäft hatte sich erholt. Immerhin konnten wir in der Krise rund 40.000 Gäste auf unseren Schiffen begrüßen.
Und dann folgte die zweite Corona-Welle, wieder Lockdowns und massive Reisebeschränkungen. Dem Konzern drohten wieder die liquiden Mittel auszugehen. Deshalb jetzt das nächste Hilfspaket. Eine zusätzliche Kreditlinie der KfW über 200 Millionen Euro, rund 500 Millionen durch die Ausgabe weiterer Aktien und eben stille Einlagen in Höhe von 420 Millionen Euro, die dem Bund über den staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds den Einstieg bei TUI ermöglichen. Wirtschaftlich sicher sinnvoll und wohl alternativlos, nennt das auch Alexander Fietinghoff-Scheel von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Allerdings kritisiert er, dass durch den Einstieg des Bundes und die weitere Aufstockung der Anteile einzelner Großanleger die zahlreichen Kleinanleger immer weiter an den Rand gedrängt würden. Kritik gibt es auch an den Plänen für mögliche Bürgschaften des Landes Niedersachsen für Teilsummen des Rettungspakets. Eine Entscheidung darüber steht noch aus. Nicht leicht, angesichts dieser Zahlen noch positiv in die Zukunft zu schauen. Und doch tat TUI-Chef Fritz Jussen das heute wieder einmal. Corona werde die Art zu reisen verändern, aber
die Menschen wollen reisen. Das ändert die Pandemie nicht. Ganz im Gegenteil, 2021 wird noch ein Übergangsjahr. Dann wird nach meiner Meinung der Tourismus schnell wieder zu den Erfolgen der Vergangenheit zurückkommen.
Ein Bericht von Dietrich Mohaupt. Wir bleiben bei den wirtschaftlichen Auswirkungen durch Corona. Die waren bislang auch bedingt durch das Instrument der Kurzarbeit auf dem Arbeitsmarkt nicht allzu sehr zu spüren. Das ändert sich jetzt aber auch dort. Zum ersten Mal seit 2013 ist die Erwerbslosigkeit in Deutschland im Jahresdurchschnitt gestiegen. Allerdings nicht so hoch wie befürchtet. Und der Chef der Bundesagentur für Arbeit wollte heute Optimismus verbreiten, wie Wolfram Welzer beobachtet hat.
Wer einen angesichts von Lockdown und Lockdown-Verlängerung bedrückten oder pessimistischen Bundesagenturchef erwartet hatte, der hatte sich getäuscht. Detlef Scheele verkündete den geringsten Anstieg der Arbeitslosigkeit in einem Dezember seit Jahren. Um nur 8.000 nahm die Zahl der Erwerbslosen zu. Die Arbeitslosenquote blieb bei 5,9%.
Die Dezemberzahlen sind ausgesprochen erfreulich, aber man sieht die Corona-Krise in den Auswirkungen gegenüber dem Vorjahresbestand. 480.000 Menschen sind mehr arbeitslos als vor einem Jahr. Wir waren aber auch schon mal über 600.000, sodass sich die Lage im Verlauf des Jahres durchaus positiv entwickelt hat.
Ob die guten Dezemberzahlen damit zu begründen sind, dass im Weihnachtsgeschäft viele geringqualifizierte Arbeit bei Versandhändlern und Paketdienstleistern gefunden haben, die sonst mit Statistiken zu jedem Detail ausgestattete Bundesagentur für Arbeit konnte es nicht erklären. Corona ist auch für Experten ein Ausnahmejahr.
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass unsere Daten, der Zähltag war der 10. Dezember, das, was am 16.12. beschlossen worden ist, auf der MPK noch nicht berücksichtigen. Aber wir sehen auch bis Ende des Monats keine signifikanten weiteren Änderungen.
Klar ist für den Chef von Deutschlands größter Bundesbehörde aber, warum der Arbeitsmarkt bisher relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen ist.
Nach Bekanntgabe der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im März schnellten zunächst die Anzeigen und später auch die tatsächlichen Leistungsempfängerzahlen in ungekannte Höhen. Maximum im April, Sie erinnern sich, 6 Millionen Kurzarbeiter und mit März und April zusammen 10,3 Millionen Menschen in Anzeigen, die natürlich dann nicht alle in Kurzarbeit waren.
Aber eben doch eine Zahl, die zeige, dass die Unternehmen die Kurzarbeit angenommen und sinnvoll genutzt hätten, so Scheele.
Deshalb ist auch die Diskussion über die Frage, ob es unendlich viele Zombie-Unternehmen in diesem Land gibt, geht eigentlich an der Sache vorbei. Denn wenn das so wäre, müsste die Arbeitslosigkeit steigen. Aber die Unternehmen fahren die Kurzarbeit zurück, ohne die Menschen arbeitslos werden zu lassen und reduzieren den Arbeitszeitausfall. Und das spricht dagegen, dass im großen Stil da etwas stattfindet, was eigentlich wirtschaftlich keinen Ertrag mehr abwirft.
Allerdings werde die Kurzarbeit den Aufschwung im Frühjahr und Sommer bremsen. Denn die Unternehmen würden dann erst einmal die Kurzarbeit zurückfahren, bevor sie Arbeitslose oder Berufsanfänger einstellten. Stand Ende Oktober waren noch knapp 2 Millionen Menschen in Kurzarbeit, Tendenz mit dem neuerlichen Lockdown allerdings wieder steigend. Mit Blick auf die Arbeitsmarktlandkarte zeigt sich, dass die westdeutschen Länder etwas besser durch die Krise kamen als die ostdeutschen. Am besten die Situation in Bayern mit einer um 0,8 Prozentpunkte auf 3,6% gestiegenen Quote. Am höchsten fiel der Zuwachs in Berlin aus, wo die Quote von 7,7 auf 10,1% hochschnellte. Was, so die bange Frage heute, macht die Verlängerung des Lockdowns mit dem Arbeitsmarkt?
Die Grenzen sind nicht geschlossen, die Lieferketten funktionieren. Das verarbeitende Gewerbe setzt international Produkte und Waren ab. Und unser Eindruck ist, dass nach den Entlassungen, die es in dem ersten Lockdown im März, April, Mai gegeben hat, dass jetzt daran ein großes Interesse besteht, wo ein Impfstoff da ist, dass an den Mitarbeitern festgehalten wird, weil alle darauf hoffen, dass man im Sommer dann durch ist. Und wen man entlassen hat, kriegt man nicht wieder. Also das wäre unsere Hoffnung.
Detlef Scheele auch im Ausblick lieber in der Rolle des Optimisten als des Mahners aus Nürnberg. Er setzt jetzt vor allem aufs Impfen.
Im zweiten Halbjahr wird es besser, glauben wir, hoffen wir, drücken wir die Daumen. Danke.
Saudi-Arabien und Katar sind Nachbarstaaten. Gute Beziehungen hatten sie zuletzt aber nicht unterhalten. Im Gegenteil, seit Mitte 2017 war das Emirat Katar einer scharfen Blockade unterworfen, initiiert durch Saudi-Arabien. Unterstützung von Terroristen, so lautete der Vorwurf. Doch davon war heute beim Empfang des Emirs durch Saudi-Arabiens Kronprinzen nichts mehr zu spüren. Die beiden Monarchien starten ihre Beziehungen neu und das hat auch mit der Erneuerung im Weißen Haus zu tun. Carsten Kühntop hat die Einzelheiten.
Es war eine Umarmung für die Geschichtsbücher. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir von Katar, landete im saudischen Gipfelort Al-Ula, stieg aus seinem Flugzeug und am Fuß der Treppe fielen sich Tamim und Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, spontan in die Arme. Beide trugen Maske, doch wegen der Corona-Pandemie hatte Mohammed zu allen anderen Gipfelgästen, die er zuvor am Airport begrüßt hatte, deutlich Abstand gehalten. Der kuwaitische Journalist Hussein Jamal. Meiner Ansicht nach ist das die wichtigste Botschaft. Es ist ein historischer Moment, dass der Emir mit einer Umarmung empfangen wird. Dieser Gipfel wird ein Start für eine neue Phase sein. Regional und international werden die Golfstaaten jetzt mit allen politischen Themen wieder vereint umgehen. Mitte 2017 hatten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain Katar mit einer Blockade belegt, weil das Land angeblich Terroristen unterstütze. In Wirklichkeit war es der Versuch, Katar auf den eigenen politischen Kurs zu zwingen. Jetzt, 3,5 Jahre später, wollten die Saudis die Ölmonarchien wieder einen, zu einer gemeinsamen Front gegen den Iran, den mächtigen regionalen Rivalen. Und gewiss spürte Kronprinz Mohammed auch bereits den Atem des designierten US-Präsidenten Joe Biden im Nacken, der eine härtere Gangart gegenüber Saudi-Arabien angekündigt hatte. Der kuwaitische Politologe Abdallah Sheji. Die Wahl von Biden hat das stille Wasser bewegt und alle vorher dagewesenen Gleichgewichte geändert. Saudi-Arabien will nun belastende Konflikte beilegen, inklusive des Jemenkrieges und der Golfkrise mit Katar. Dabei ist die Krise mit Katar der einfachste Konflikt, den Saudi-Arabien lösen kann. Dadurch bekommt Trump eine Belohnung. Und man schickt ein Signal des guten Willens an Biden. Das Embargo gegen Katar war menschlich besonders hart, denn es riss zahllose Familien auseinander. Weil einige Blockadeländer ihre Staatsbürger aus Katar nach Hause befahlen, verloren viele Menschen, die dort gelebt und gearbeitet hatten, ihre Existenz über Nacht. Nun atmen viele Katarer auf. Hisham al-Hashmi, ein junger Mann. Alle Saudis werden uns besuchen, genauso wie alle Katarer Saudi-Arabien besuchen werden. Und wir werden wieder Freunde sein, wie früher und noch besser. Meine Mutter Mutter stammt aus den Emiraten. Meine ganze Familie hat sich über diese Nachricht gefreut, denn jetzt ist es möglich, mit dem Auto von Katar durch Saudi-Arabien in die VAE zu fahren, um dort Familienmitglieder zu besuchen. Dass Katar gegenüber den Blockadestaaten nennenswerte Zugeständnisse gemacht hätte, ist nicht bekannt. Allerdings dürfte sich jetzt der Ton des in Doha beheimateten Senders Al Jazeera deutlich ändern. Mit der antisaudischen Hetze dürfte es vorbei sein. Und Katar wird juristische Klagen gegen die Blockadestaaten, die es international angestrengt hatte, fallen lassen. Als weltgrößter Exporteur von Flüssiggas ist Katar unglaublich reich und konnte alle Folgen des Embargos mit Geld lindern. Wirtschaftlich ist das Land eigenständiger geworden. Politisch führte das Embargo zu einer Annäherung an die Türkei und den Iran. Eigentlich das Gegenteil dessen, was die Blockadestaaten erreichen wollten.
Carsten Kühntop berichtete. Spätestens seit dem Putschversuch 2016 verschärft der türkische Präsident Erdogan seinen Kurs. Das wird immer wieder kritisiert. Und den Druck spürt immer mehr auch das Hochschulwesen. Gegen die Ernennung eines neuen Rektors an der renommierten Bosporus-Universität in Istanbul gibt es aber Proteste. Und die führen auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. Dazu Christian Buttgereit.
Die Polizei schießt jetzt mit Plastikgeschossen. Alle versuchen wegzurennen. Sie sprühen massiv Pfefferspray. Es brennt im Rachen wie verrückt. Dramatisch beschreiben diese Augenzeuginnen in einem Live-Video, was sich auf dem Campus der renommierten Istanbuler Bosporus-Universität am Montag zugetragen hat. Ein massives Polizeiaufgebot hatte den Campus der Universität gestürmt. Die Versuche der Einsatzkräfte, eine Demonstration von mehreren hundert Personen aufzulösen, endete in Gewalt. Kayyum Rektör Istemiyorus, hatten die Studierenden gerufen, also wir wollen keinen Zwangsverwalter als Rektor und Mili Bulu Rektorimus Deildir. Mili Bulu ist nicht unser Direktor. Das sieht Staatspräsident Erdogan anders. Er hat Mili Bulu per Dekret am 1. Januar zum neuen Rektor der als liberal geltenden Bosporus-Universität ernannt. Die Kritik der Studierenden richtet sich einerseits gegen die Person Mili Bulu und andererseits gegen die Ernennung durch Präsident Erdogan.
Es ist deutlich zu spüren, wie der Druck der Regierung auf die Universitäten zunimmt,
beklagt dieser Student.
Am einfachsten geht das durch die Ernennung von Rektoren. Das hat es schon in vielen Universitäten gegeben. Jetzt ist die Bosporus-Universität an der Reihe. Aber wir Studenten erheben unsere Stimme und wehren uns.
Hohe Symbolkraft wird einer Szene am Rande der Demonstration beigemessen. Polizisten versuchten, eines der Tore der Universität mit Handschellen zu verschließen. Universitäten lassen sich nicht in Handschellen legen, skandiert ein Sprechchor. Gürkan Özturan, Journalist der Nachrichtenplattform DokuSekiz, der selbst an der Boğaziçi, wie die Universität genannt wird, studiert hat, sieht die akademische Freiheit und die Autonomie in Gefahr.
Wir sehen heute zum ersten Mal in der Geschichte der Bosporus-Universität, dass jemand, der nicht aus der Institution ist, der nicht aus der Tradition und Kultur der Universität stammt, zum Rektor ernannt wurde.
Außer direkt nach dem Militärputsch 1980 wurden alle bisherigen Rektoren vom Kollegium gewählt. Die Zustimmung der Kultusbehörde und des Staatspräsidenten im Anschluss erfolgte meist problemlos. Vor einigen Jahren wurde das Verfahren geändert. Die Kultusbehörde schlägt drei Kandidaten vor, von denen der Staatspräsident einen auswählt. Die innere universitäre Demokratie ist abgeschafft. Dennoch sagt der Sprecher von Erdogans Regierungspartei AKP, Ömer Çelik:
Der Präsident handelt rechtmäßig. Die Kritik, dass die akademische Freiheit oder die Autonomie der Universität gefährdet sei, ist hier genauso wenig angebracht wie an anderen Universitäten. Auch die Kritik am neuen Rektor weisen wir zurück. In einer Demokratie ist es nichts Negatives, wenn jemand eine politische Identität hat.
Çelik meint damit, dass der neue Rektor Mili Bulu bei den Parlamentswahlen 2015 für Erdogans Partei kandidiert hat. Zweifel gibt es auch an Bulus akademischer Eignung. Er steht im Verdacht, unter anderem seine Doktorarbeit zumindest teilweise abgeschrieben zu haben. Bei der Amtseinführung des neuen Rektors drehte ihm ein Teil der Lehrbeauftragten demonstrativ den Rücken zu. Der neue Rektor hat in seiner Antrittserklärung unter anderem bemängelt, dass die Bosporus-Universität in den letzten Jahren nicht mehr unter den weltweit führenden 500 Universitäten zu finden sei.
Ein Bericht war das von Christian Buttgereit. Und wir wollen uns am Ende natürlich noch anhören, wie die Zeitungen das aktuelle Geschehen morgen kommentieren werden. Thorsten Gerald Schneiders hat Pressestimmt zusammengetragen. Jan Kämmerer trägt vor. Es dreht sich natürlich fast alles um Corona und die Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns, die sich seit Tagen abgezeichnet hat. Schon heute ist abzusehen, dass die Pandemie auch 2021 viele Existenzen ruinieren wird, schreibt die Hessische Niedersächsische Allgemeine. Das wird der Preis sein der Verlängerung. Die Politik hat entschieden, dass er gezahlt werden muss. Die Begründung sollte auch jedem Querdenker einleuchten, um so viele Leben wie möglich zu retten. Der Kölner Stadtanzeiger hält auch die Einschränkung der Bewegungsfreiheit vieler Bürger für ein probates Mittel. Angesichts der Pandemiesituation ist es legitim, dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten jetzt zu diesem Mittel greifen. Gleichzeitig muss ein solcher Schritt das äußerste Mittel bleiben. Die Neue Osnabrücker Zeitung ist nicht überzeugt. Wegen der Feiertage sind die aktuellen Daten zum Infektionsgeschehen kaum aussagekräftig. Als Argument für baldige Lockerungen taugen sie deshalb nicht. Als Argument für drastische Verschärfungen aber ebenso wenig. Die weiteren Einschränkungen von Kontakten und Bewegungsfreiheit wirken deshalb aktionistisch statt besonnen. Wir leben in einer Zeit der Ungewissheit, konstatiert die Frankfurter Rundschau. Aber eines steht fest: An feste Termine für ein Ende des Lockdowns glaubt niemand mehr. Die Alternative lautet leider: Wir gestehen uns ein, was der allgegenwärtige Karl Lauterbach als einer der ersten offen ausgesprochen hat. Es muss weitgehend dicht gemacht werden, bis die Infektionszahlen unter eine zumutbare Grenze gesunken sind. Jede Menge Dresche bekommt die SPD in den Kommentarspalten, weil sie mehrere Seiten mit kritischen Fragen zur Impfstrategie an den Gesundheitsminister gerichtet hat. Es geht um Menschenleben, Wirtschaft und Existenzen. Und die SPD knallt Jens Spahn einen Fragenkatalog auf den Tisch, der in seiner inquisitorischen Detailtreue jeder Oppositionspartei zur Ehre gereichen würde, ärgert sich der Tagesspiegel. Die FAZ nennt den Vorgang beispiellos und fragt spöttisch: Folgt nun die Fraktion mit dem Antrag auf einen Untersuchungsausschuss? Dass sich Finanzminister Scholz an diesem Spiel beteiligt, erklärt sich allein mit seiner Kanzlerkandidatur. Wenn Scholz nach möglichen Versäumnissen fragt, wirft die Allgemeine Zeitung ein, muss er auch an seine eigene Partei Briefe schreiben. Dass der Fragenkatalog von den Bundesländern erstellt wurde, die bisher nur einen geringen Prozentsatz verimpfen konnten, macht das Koalitionsschauspiel noch fragwürdiger, ergänzt der Nordbayerische Kurier. Und auch die Welt sieht Fragen aufgeworfen. Allerdings, Zitat, nicht an Spahn, sondern an Scholz. Spielen er und seine Partei in der Großen Koalition eine so untergeordnete Rolle, dass sie bei der Impfstoffstrategie nicht eingebunden waren? Wusste er als Vizekanzler von nichts? Und das war die Presseschau im Deutschlandfunk am Ende der Spätausgabe hier bei uns an diesem Dienstag. Mein Name ist Peter Sawicki, wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend und eine gute Nacht.